Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Die Gasfrage, die ist ja eine, die uns seit Kriegsbeginn ständig begleitet. Und da gibt es ja zwei Grundfragen. Wie schnell können wir von russischem Gas unabhängig werden? Und könnte uns Wladimir Putin noch zuvorkommen und uns Europäern, uns Deutschen den Gashahn schon vorher zudrehen mit entsprechenden Folgen? Ich würde sagen, spätestens seit heute Morgen stellt sich eine dritte Frage. Fällt die Entscheidung vielleicht sogar ganz unabhängig von diesen beiden Polen, Brüssel, Moskau, sondern in der Ukraine? Die Ukraine hat den Gastransit durch die Region Luhansk nach Europa offenbar gestoppt und die Betreibergesellschaft, die ukrainische, begründet das mit der, Zitat, Einmischung der Besatzungsmächte in technische Prozesse, bezogen natürlich auf die Russen. Nikolaus Blome, kommt die Gasversorgungsfrage möglicherweise jetzt schneller auf uns zu als erhofft, als befürchtet?
Das kann gut sein. Man hätte eigentlich jeden Tag damit rechnen können, denn mitten durch die Ukraine laufen mehrere und darunter eine sehr, sehr große Gaspipeline. Und ich persönlich habe mich ohnehin schon ein bisschen gewundert, dass bei den, soll man sagen, kriegerischen Aktivitäten, bei der Kriegsführung dort, und das ist ja eine klassische Kriegsführung auf dem Boden mit schweren Waffen, von Panzern bis großen Kanonen, diese Pipelines noch nicht zu Schaden gekommen sind. Jetzt scheint ein erster Schadensfall, Störfall, da gehen die Meinungen unter die Informationen so ein bisschen auseinander, eingetreten zu sein. Und sofort ist eine Pipeline, sagen wir mal so, betroffen, die 30% des europäischen Gasimportes aus Russland transportiert. Und das ist schon eine Menge.
Ja, die Frage ist ja jetzt, wie schnell drohende Engpässe. Ich habe diese Frage mal jetzt auch hier bei uns im offenen Studio in den Chat gestellt. Lese da Birgit Samberger, die sagt, Sorge habe sie nicht, da sie selbst gelernt habe, mit wenig Materiellen noch froh zu sein. Gibt aber auch zu, dass es auch nur ein Aspekt von vielen ist. Wir haben gerade auch in den Nachrichten noch hören können, den Ministerpräsidenten von Thüringen, Bodo Ramelow, der mit Blick auf gerade ostdeutsche Betriebe, Unternehmen ganz kritisch darauf schaut und sagt, das könnte uns schon sehr schnell in ganz große Schwierigkeiten bringen. Hat da die Zahl von 7.000 Arbeitsplätzen ins Spiel gebracht?
Also wenn du die Zahl benennen kann, ja, da gehen die Schätzungen aber in deutlich, deutlich höhere, 5-, 6- bis 7-stellige Zahlen von Arbeitsplätzen. Man muss sich nur vorstellen, dass BASF zum Beispiel die viele, viele Lacke für die Autoindustrie macht. Aber um diese Lacke zu machen, brauchen sie Gas. Und BASF wäre einer der ersten Adressen, bei denen die Gaslieferungen gedrosselt werden müssten, damit die Haushalte weiter heizen können, zumindest im Winter. Und das ist dann ein Kaskadeneffekt durch die komplette Wertschöpfung, durch die komplette Aufstellung der deutschen Wirtschaft. Wenn bestimmte Grundstoffindustrien das nicht mehr leisten können, mangels Gas, mangels Energie aus Gas. Und dann sind sie bei Arbeitsplatzverlusten oder mindestens Stillstand der Bänder in einer Größenordnung. Dagegen war die Corona-Krise ein Klacks.
Es ist ja einiges unklar jetzt bei diesen Nachrichten. Wir haben extra auch nochmal bei unserem Korrespondenten nachgefragt. Ganz schlüssig war das für ihn auch nicht, was da genau passiert ist. Was mich zunächst erstmal gewundert hat, als ich hörte Luhansk. Ich bin davon ausgegangen, das sei so komplett unter russischer Kontrolle, also inklusive der Gasversorgung. Aber offenbar nutzt man da nach wie vor die zivile ukrainische Infrastruktur, beschäftigte Unternehmen, die es dann eben umsetzen.
Das kann ich auch aus der Ferne nicht en Detail beurteilen, aber man hat das Gefühl, dass viel der Infrastruktur aus dem Gebiet der Ukraine gesteuert wird. Also viel der Infrastruktur in diesen abtrünnigen, muss man ja sagen, fast schon annektierten Provinzen im Osten, werden gesteuert offenkundig aus dem Rest des Landes, vielleicht auch aus der Leitzentrale aus Kiew. Und dann kommt es vielleicht auch zu solchen Problemen. Ich glaube, da ist noch nicht ganz eindeutig, ob es ein Kriegsschaden ist, ob es ein technischer Schaden ist oder ob da jemand mit einem anderen pokert.
Ich meine, das wäre für mich auch eine Frage, die sich vielleicht irgendwann auch stellt. Ich meine, die Ukraine beobachtet sicherlich die europäischen Debatten und die Gedanken, ja, können wir abhängig unsere Abhängigkeit vom russischen Gas beenden? Wie schnell können wir das? Jetzt hat man nicht den kompletten Schlüssel in der Ukraine zu dieser Frage, denn es gibt ja auch noch andere Verbindungslinien, unter anderem Nord Stream 1. Aber da könnte man natürlich auch politisch dieser Entscheidung, die in Europa eher zögerlich getroffen wird mit Blick auf das Gas, nachhelfen, indem die Ukraine sagt, wir machen zu.
Ja, aber die Ukraine hat auch ein Interesse an dieser Durchleitung. Denn solange diese Pipeline da läuft und wichtig ist für Russland, glaubte die Ukraine zumindest in Teilen geschützt zu sein. Das hat sich jetzt überholt und trotzdem war es immer das Interesse der Ukraine, Leitungen über ihr Territorium zu haben. Nicht zuletzt wegen der Leitungsgebühren, von denen ich allerdings auch nicht weiß, ob sie im Moment noch fließen. Und deswegen war man ja aus ukrainischer Sicht so radikal gegen die Nordsee Pipelines, weil die an der Ukraine vorbeiführen und sie, wenn man so will, in dem Punkte überflüssig machen. Das war der Beginn des Streites. Und wie sich da jetzt reinfügt die Frage, wer hat eigentlich diese Pipeline jetzt unterbrochen, beziehungsweise wer bremst bei der Reparatur, das ist im Moment aus der Entfernung wirklich schwierig zu sagen. Wir sollten uns davor hüten, da schon ganz große Schlüsse draus zu ziehen, würde ich sagen.
Es ist aber natürlich doch irgendwie eine geradezu absurde Situation, die wir da erleben, dass Russland einen Krieg führt gegen die Ukraine und gleichzeitig aber nach wie vor bisher jeden Tag, oder ich weiß nicht, in welchem Rhythmus es ist, die Durchleitungsgebühren für das Gas, das nach Europa geht, nach Westeuropa, nach Zentraleuropa bezahlt. Also da sieht man ja auch irgendwie diese eigenartige Logik aus Krieg und ja, Business.
Wenn es so ist, dann ist das im Prinzip genau jener Zustand, auf den sich ja interessanterweise die westlichen Staaten und zuvor aus Deutschland verlassen haben. Als alle Bundesregierungen und natürlich besonders lange, 16 Jahre nämlich, Angela Merkel sagte, naja, was immer an Streitigkeiten mit Russland auftritt, Gas haben sie immer geliefert. Stimmt ja empirisch auch. Und tun sie bis heute, jetzt muss man trotzdem sagen, jetzt muss auch die Bundesrepublik, die viel zu sehr in die Abhängigkeit von dieser einen Gasquelle namens Russland geraten ist, dagegen steuern und wegsteuern. Aber trotzdem, bis dato hat der Satz gestimmt, Gas haben sie immer geliefert. Ob sie in Afghanistan einmarschiert sind, ob sie in Syrien Kinderkrankenhäuser bombardiert haben, nie hat keine der beiden Seiten, muss man sagen, an diesem Gasgeschäft gerüttelt. Und die Bundesregierungen waren sich nie zu fein, dieses Gas zu nehmen, von einem Regime zu kaufen, von einem Regime, das an manchen Orten der Welt, die weiter weg entfernt lagen als die Ukraine, schon ziemlich schreckliche Dinge angerichtet hat.
Dann stellt sich ja wieder diese Frage, die wir ganz intensiv diskutiert haben vor einigen Wochen, um die es aber relativ still geworden ist, muss es da nicht doch mehr Tempo geben und eine vielleicht jetzt nicht Ad-hoc-Entscheidung, aber eine naheliegendere Entscheidung als von 2-3 Jahren zu sprechen, wenn wir darüber nachdenken, kein russisches Gas mehr uns liefern zu lassen, zu nutzen. Ich schaue wieder in den Chat hier bei unserem offenen Studio heute. Es wird höchste Zeit, dass der Gashahn zugedreht wird, schreibt Ursula Walter. Bezieht das aber auch vor allem stark aufs Klima. Aber das andere Argument ist ja die Kriegskasse Putins, die man damit füllt.
Ja, also ich würde abraten, davon zu glauben, dass wenn man heute den Gashahn zudreht, morgen der Krieg beendet ist, weil Wladimir Putin dann das Geld ausgegangen ist. Da ist übrigens das Ölembargo wesentlich wirksamer, weil es da um größere Einnahmenbeträge geht. Und selbst das ist nicht in dem Stande, kurzfristig zu wirken, denn die Kriegskasse ist bedauerlicherweise sehr gut gefüllt und füllt sich, solange der Ölpreis und der Gaspreis so hoch ist, auch noch weiter ziemlich schnell. Also aus dem Gas auszusteigen, würde der deutschen Wirtschaft deutlich mehr schaden, als aus dem Öl auszusteigen. Trotzdem sollte man es versuchen, aber wenn man dabei die deutsche Wirtschaft ruiniert, was genau hat man dann gewonnen? Und die Aussicht wäre, man dreht den Gashahn zu, man nimmt nichts mehr und morgen ist deswegen oder in einer Woche ist deswegen der Krieg zu Ende. Dann wäre ich dabei. Dann würde ich sagen, gut, den Preis müssen wir halt zahlen. Aber wenn das nicht sicher ist und wir nur die deutsche Wirtschaft mit Sicherheit ruinieren, aber nicht mit Sicherheit den Krieg beenden, dann finde ich es ein schlechtes. Also dann in dem Zusammenhang von Geschäft zu reden, ist vielleicht klingt zynisch, aber dann ist es ein unvernünftiger Deal.